Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem der abgefahrensten Bücher der Saison. Geschrieben von einem der höchst dekorierten deutschen Schriftsteller, Thomas Lehr, hat wieder zugeschlagen. Manfred heißt die jüngste Tat, es sind Bekenntnisse eines Außerirdischen und dabei kommen wohl selbstgestellte Perry Rhodan Star Trek Nerds ins Schwitzen. Es ist sowas von schräg, aber super. Thomas Lehr erzählt uns gleich von seinen Aliens aus der 7. bis 17. Dimension und damit willkommen zur Lesart allerseits. Er hat uns ein Wahnsinnsbuch nach dem anderen geschenkt. Thomas Lehr, seit 30 Jahren jetzt schon an Deck und mit jedem hat er zig Preisjurys überzeugt, die jedes Mal genauso begeistert waren wie die Kritik von diesen großformatigen, oft immer thematisch überraschenden Romanen in der Form. Ja, oft verwegen, vertrackt mit ganz vielen Naturwissenschaften, Kunst und Philosophie aller Couleur drin. Ich habe diese Bücher geliebt ab dem ersten, war immer gespannt, was er wieder ausheckt. Aber jetzt hat er mich förmlich geplättet, niedergestreckt mit Manfred. So schlicht und bieder heißen Roman und Hauptfigur. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Thomas Lehr.
Guten Morgen.
Bekenntnisse eines Außerirdischen liefern Sie uns. Dieser Alien ist nicht Manfred. Das ist ein eher abgeranzter Typ, so Mitte 30, lebt in einer deutschen Provinzstadt und an einem Freitag wie heute, am Ende der 20er Jahre, also unsere Zeit, fährt eben ein Außerirdischen in diesen Manfred hinein. Ein Zorg von einer Spezies, die das seit Anbeginn der Menschheit tut, was um Himmels, um aller Universen willen ist denn in Sie gefahren bei diesem Buch, Herr Lehr? Bei Ihrem Jahrgang 57 würde ich mal schlank vermuten, alte Perry Rhodan Weltraumheftchen rausgekramt oder so?
Ja, das war in meiner sehr frühen Jugend. Das hörte ich so mit 13 auf zu lesen. Nein, dann kamen aber so Lektüren wie Isaac Asimov und Stanislaw Lem oder Dick dazu, Philipp in meiner K. Jugend Dick, vor allem. Mehr habe ich mit Science Fiction eigentlich nicht zu schaffen. Also außer dass ich die drei, vier großen Autoren, literarisch auch relevanten Autoren gelesen habe. Heute lese ich eigentlich keinen Science Fiction. Ich mache sie hin und wieder selbst, wie 42 oder eben jetzt Manfred. Allerdings, ich glaube, jenseits des normalen Genres. Also ich verwende eben eine andere Sprache, aber ich finde die Themen, die dort verhandelt werden, absolut interessant.
42, das war eher Douglas Adams Roman. Also jetzt diese Außerirdischen, die sind echt supernatural, ne? Die werden nach Erdmaßstäben bis zu 1000 Jahre alt. Sie existieren in der 7. und Aufwärtsdimension, was sich unsereins schon gar nicht mehr vorstellen kann. Sie sind auf der Erde als Wächter. Sie beschützen eine Pforte zu ihrem Universum und greifen immer ein, wenn ein hochbegabter Menschling sich dieser Pforte geistig nähert mit dem zutreffenden Gedanken, wie es heißt. Was machen die denn, Herr Lehr, zum Beispiel mit einem Genie wie Hieronymus Bosch?
Ja, sie verhindern, dass er den zweiten Teil des zutreffenden Gedankens auch noch findet. Also der zutreffende Gedanke ist eigentlich ganz einfach formulierbar. Es heißt, dass das Universum, so wie wir es kennen, in aller Komplexität, mit all seiner gigantischen Ausdehnung, eigentlich nichts weiter ist als eine Art Einzelzelle für halbbarbarische Zivilisationen. Und das sollen wir eigentlich nicht, und diese Einzelzelle sollen wir eigentlich nicht verlassen.
Wie kommt denn Hieronymus Bosch daran überhaupt?
Ja, also Hieronymus Bosch ist ja oft auch gerade im Science Fiction verdächtig worden, ein Zeitreisender zu sein, weil man sich die merkwürdigen futurischen Phänomene seiner Bilder gar nicht so recht erklären konnte. Und dann passte der mir natürlich gut ins Programm. Das wäre vielleicht einer, der den zweiten Teil des zutreffenden Gedankens auch hätte finden können, nämlich wie man aus dieser Einzelzelle herauskommt. Mhm. Das ist durch rein geistige Manöver möglich und dann greifen die Außerirdischen ein.
Also der Zorg erzählt uns diese Geschichte und desgleichen die von René Descartes. Jetzt wissen wir also, warum dieser epochale Geist mit seinem Cogito ergo sum Leib-Seele-Problem am Ende elendig im kalten Schweden sterben musste. Ja. Das haben die Aliens nämlich so gedrechselt. Wie nahe kam er denn der Pforte eigentlich?
Ja, auch sehr nahe, weil er eigentlich schon ständig über das Problem von Geist und Körper reflektierte und eigentlich so der erste moderne Philosoph war, der wirklich revolutionär denken konnte. Und deswegen habe ich ihn verdächtigt, auch dieser diesem zweiten Teil des zutreffenden Gedankens nahe kommen zu können, wie man unser Universum verlassen kann, was wir eigentlich nicht sollten.
Und der Manfred-Story, der nähern wir uns dann mit einem dritten Großen, nämlich Lord Byron, ja, dessen Tochter Ada Lovelace als Mathematikgenie galt, als Urgroßmutter des ersten Computerprogramms.
Ja, ne? Sie ist eigentlich die erste Programmiererin der Menschheit, kann man sagen. Also Programmiererin, denn vor ihr hat keiner ein Programm geschrieben. Zumindest nicht in der Form, wie sie es getan hat. Sie hat eigentlich mit Charles Babbage zusammengearbeitet, der diese erste große Rechenmaschine erfunden hat. Also spielt etwa im Jahr 1830. Und sie hat sich mit Babbage zusammengetan, weil ihr mathematisches Genie und ihre visionäre Kraft sich schon vorstellen konnte, dass man eines Tages universelle Rechenmaschinen erfindet. Und ich dachte, sie ist sicherlich auch jemand, der drauf hätte kommen können, wie man aus diesem Universum herauskommt.
Ja, aber warum sie nicht drauf kommt? Der Papa kommt nämlich um und sie geht tief. Warum wohl? Ne? Jetzt wissen wir es. Ne?
Ja,
dann lässt sie tief traurig alles sausen, die ganze Mathematik, und geht ins Kloster. Und so eine Ada, die lassen sie jetzt wiederkehren im Manfred-Umfeld. Also Sabine heißt sie da.
Genau.
Und deshalb fährt der Zorg überhaupt in diesen Schluck Wasser, ne, Manfred.
Ja. Ab jetzt also er irrt sich ja, er kommt ja am falschen Bahnhof an. Also der Manfred kann es nicht sein. Er muss suchen, wer es ist.
Wir dürfen jetzt nicht mehr so allzu viel verraten, aber ich muss auch zugeben, Herr Lehr, dass ich irgendwann nicht mehr durchgeblickt habe, was hier eigentlich abgeht, so an weltraumphysikalisch-transzendentalen Ungeheuerlichkeiten. Wie haben Sie sich das denn alles zusammengereimt?
Ja, ich hatte lange Zeit, also zwei Ideen. Das eine war, ich wollte Fermis Paradox lösen. Fermis Paradox leitet sich von dem Physiker Enrico Fermi ab, der in den 50er Jahren die Frage aufgeworfen hat, wo bleiben sie denn? Damit meinte er die Außerirdischen. Wenn es hunderte von Milliarden Galaxien gibt und Milliarden von Planeten, auf denen Lebewesen erscheint, weshalb besuchen sie uns nicht? Darauf wollte ich eine Antwort geben. Sie besuchen uns nicht, weil wir allein sind und allein bleiben sollen, bis wir uns zivilisiert haben. Das war ein Gedanke, dass ich, und das wollte ich gewissermaßen erzählerisch lösen, dieses Fermi-Paradox.
Es gibt auch ein Anliegen, kann man so sagen, in diesem Roman. Diese Wesen, ne, haben nämlich so eine Art moralischen Kodex. Das nennen sie Qualifikationen, so von 1 bis 10. Und das sind eigentlich, 10 Gebote, wie man leben soll und seine Umwelt erhalten.
Ja, es ist eigentlich so eine Art, Leserinnen haben gesagt, das sei so ein bisschen wie die Charta der Vereinten Nationen. Ja, ziemlich angelehnt, diese 10 Qualifikationen. Die beschreiben eigentlich, wie eine Zivilisation aussehen müsste, damit wir diese Einzelzelle verlassen dürfen. Und ich dachte, es reicht nicht aus, nur so eine negative Zivilisationskritik zu machen, sondern ich wollte auch sagen, was ist eigentlich Zivilisiertheit? Und deswegen habe ich spaßeshalber diese 10 Qualifikationen, die die Außerirdischen uns vorhalten, reingeschrieben in das Buch. Die tauchen eben über diese 10 Kapitel des Romans auf, damit man auch weiß, was ich unter Zivilisiertheit verstehe.
Es ist aber fast schon ein bisschen theologisch. Ich musste wirklich an die 10 Gebote denken, weil sie sozusagen erhaltet eure Umwelt. Ne?
Ja.
Und gleichzeitig, wir greifen nicht ein oder wir versuchen möglichst niemanden zu verletzen. Aber dieses Prinzip verletzen die Zorgs nämlich selber. Die bringen nämlich auch mal einfach mal jemand um.
Sie sind in einem moralischen Zwiespalt. Damit wollte ich zeigen, dass die Hüter der Gebote nicht immer der moralisch saubersten Kreaturen sind.
Es passiert jedenfalls auf jeden Fall viel dann mit jener Sabine. Ein Axel kommt hinzu, ein Ronald, eine Maike, eine Silke. Erotisch wird es nämlich dann auch mit dem vom Zorg hochgepäppelten Manfred. Der Name kommt wohl auch von Lord Byron. Ne? Es gibt ein Vers-Drama von ihm, habe ich nämlich irgendwie noch im Fernsehkasten gehabt, Manfred. Ne?
Genau, das ist Manfred, das ist seine Antwort auf Goethes Faust.
Das ist eine Gespenstergeschichte.
Kannte Manfred übrigens auch. Und das ist etwas, was ich zufällig entdeckt habe. Das wusste ich gar nicht. Als ich den Roman Manfred nannte, Ada Lovelace hatte ich im Visier. Und ich wusste natürlich, dass sie die Tochter von Lord Byron ist. Aber dass Lord Byron einen Manfred geschrieben hatte, habe ich selbst erst entdeckt beim Schreiben und das ist das Lustige. Man stöbert halt Dinge auf, wenn man anfängt zu suchen, mit denen man nicht gerechnet hat.
Glauben Sie, dass Sie da selber drauf gekommen sind? Da war doch jemand in Ihnen.
Womöglich.
Auf jeden Fall. Trotzdem, Sie packen natürlich wieder gute Pfunde an Philosophie, Naturwissenschaft, Literatur und Kunst in das alles. Und es hat aber auch so eine, wie ich finde, tief humoristische Grundierung durch den Stil dieses Erzählens, also dieser Zorc, wie er erzählt. Das ist so ein barocker Ton. Ich habe sofort an Heimito von Doderer denken müssen, ne? So ganz opulent beschreibt er Personen und Menschen. Wie haben Sie den entwickelt?
Ich glaube, mit Hieronymus Bosch hat es eigentlich angefangen, mit diesen überquellenden Fantasiebildern. Und ich hatte ja diesen jämmerlichen Manfred, diese schwachmartische, dürre Gestalt, die da an seinem Homecomputer sitzt und versauert. Ja. Und dem wollte ich mit so einer barocken Explosion sozusagen ins Leben hineinschießen. Mhm. Das ist im Grunde die Idee, während dieser Zorc, der eigentlich 2000 Jahre alt ist, und so eine Art non-binärer, irrsinniger Wesenheit in 17 Dimensionen, der fährt in diesen Manfred ein. Und das genaue Gegenteil von Manfred ist sozusagen eine barocke, sinnlich übersprudelnde, ironische, satirische Welt voller Frugalität und Eros und Gedankenreichtum.
Ja, also ich habe den Manfred ein bisschen beneidet. Also der wird sozusagen so herrlich gepäppelt. Ja. Als erstes gehen Sie mit ihm in die Spielbank, dass er endlich mal Geld bekommt. Und Sie wissen natürlich mal, welche Zahlen fallen. Dann ist es zu auffällig. Dann machen Sie ihn zum Börsenaktionär. Genau, und ist er super reich. Er kriegt einen Ferrari vor die Tür gestellt und eine Stradivari, mit der er Leute beeindruckt. Ist schon proper. Eine Schwäche haben diese Zorcs allerdings. Sie trinken gerne Pfefferminzlikör und das gleich eimerweise. Ich meine, später kommt noch so ein toller italienischer Schnaps dazu. Aber ich meine, dass diese Geistwesen sowas von, also saufen, das macht sie ja fast menschlich, ne?
Ja, genau, das war auch der Hintergrund. Sie lieben merkwürdige Substanzen, wie etwa ein Eimerchen Pfefferminzlikör, heißt es bei Zorc, nimmt ein Gentleman ab und an zu sich. Er macht es dann auch mit dem Manfred, das bekommt der Manfred noch nicht sonderlich, weil er mit diesem Treibstoff für Aliens, der ist nicht sehr probat für seinen Organismus.
In ihrer Mehrdimensionalität, da kann ein Zorc auch durch die Zeit reisen, Herr Lehr, zurück und vor. Und es gibt einen winzigen Hinweis auf ein kommendes Genie à la Platon oder Newton, auf das man eventuell wieder aufpassen muss. Ein gewisser Zumpfnagel wird da erwähnt, geboren 2067, also jetzt dauert noch ein bisschen. Was wird denn der können? Wie kommt denn der an die Pforte?
Ja, ich vermute, dass er eine technische Lösung findet oder zu finden droht, wie man, das ist ja schon mit dem Axel der Fall, der da einen technischen Blick aus dem Universum herauswerfen zu können. Und dieser Zumpfnagel wird das wahrscheinlich schaffen, beziehungsweise er wird es nicht schaffen, da er vom äußeren Amt, dem Zorc angehört, schon unter Beobachtung ist, auch wenn er erst im 26. Jahrhundert auftauchen wird.
Also ein gewaltiges extraterrestrisches Vergnügen mit Pfeffi. Pfefferminzlikör, Pfeffi heißt es in Berlin, ne? Das ist der neue Roman von Thomas Lehr, Manfred, Bekenntnisse eines Außerirdischen, jetzt im Hansa Verlag erschienen mit 336 Seiten für 26 Euro. Herr Lehr, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Bitte sehr gerne.
Neue Krimis.
Und nun, wie immer, freitags der Blick in unsere Krimi-Bestenliste, die wir jeden Monat veröffentlichen. Heute steht ein schon arrivierter Meister, kann man sagen, neu auf der Liste, Dennis Lehane. Der US-Amerikaner hat mehr als ein Dutzend Romane geschrieben, mächtige Thriller darunter, die auch groß verfilmt wurden. Mystic River etwa mit Sean Penn oder Shutter Island mit Leonardo DiCaprio. Alle Stoffe stammen aus der Feder von Dennis Lehane. Und sein jüngster Roman ist jetzt auf Deutsch erschienen. Und vielleicht ist es sogar sein letzter, Sekunden der Gnade heißt er, denn Mr. Lehane hat angekündigt, in Zukunft nur noch für Film und Fernsehen schreiben zu wollen. Es wäre echt schade, finde unsere Jurorin Sonja Hartl, die uns verrät, warum diese Sekunden der Gnade gleich auf Platz 4 unserer Bestenliste eingestiegen sind.
Neue Krimis.
Dumm gelaufen. Es ist, wie es ist. Was willst du machen? Diese Lebensgrundsätze gelten in dem irischen Viertel im Süden Bostons, in dem die 42-jährige Mary Pat Fennessy schon immer lebt. Sie wurde dort geboren, hat geheiratet, zwei Kinder bekommen, einen Mann und einen Sohn begraben. Doch dann verschwindet im Sommer 1974 ihre 17-jährige Tochter. Und zwar in der Nacht, in der ein junger Schwarzer an einer U-Bahn-Station getötet wird. Mary Pat beginnt, sie zu suchen. Und als sie nach und nach erkennt, was wirklich vor sich geht in ihrem Viertel, beschließt sie, gegen einen weiteren Grundsatz zu verstoßen. Sie legt sich mit der Butler-Crew an, die dort das Sagen hat. Sekunden der Gnade ist der deutsche Titel des neuen Kriminalromans von Dennis Lehane. Small Mercies heißt er im Original. Und die Small Mercies sind diese Kleinigkeiten, für die man dankbar sein soll, auch wenn der Rest des Lebens ziemlich bescheiden ist. Mary Pat hat das lange versucht, obwohl sie immer wieder so Momente hatte, in denen sie ahnte, dass es mehr geben muss als dieses Viertel, als Arbeiten und Trinken. Aber erst das Verschwinden ihrer Tochter rüttelt sie wach und sie reagiert, wie sie es verinnerlicht hat, mit Gewalt. Das wäre einfach eine packende Eine-Mutter-sieht-rot-Geschichte, wäre da nicht auch noch der zeitgeschichtliche Hintergrund. Im Sommer 1974 sollte die Rassentrennung an den öffentlichen Highschools in Boston aufgehoben werden, indem mit Bussen schwarze Schülerinnen und Schüler in weiße Schulen und weiße Schülerinnen und Schüler an schwarze Schulen gefahren werden. Dagegen regte sich insbesondere in den weißen irischen Vierteln massiver rassistischer Widerstand. Wenn man nur wenig hat, braucht man offenbar jemanden, den man klein halten kann. Lehane ist im Süden Bostons aufgewachsen. Er hat die Proteste als Kind miterlebt, kennt die Gegend, die Menschen, die nötigen popkulturellen Referenzen, sodass dieser Ort zu dieser spezifischen Zeit äußerst lebendig wird. Vor allem aber legt er in diesem ungemein spannenden Roman die Mechanismen rassistischen Denkens offen. Und zwar bei der Figur, mit der wir durch das Buch gehen. Mary Pat hat gelernt, auf Schwarze herabzublicken, um sich selbst besser zu fühlen. Und sie ist keineswegs eine unschuldige oder gar heilige Mutter. Dennoch stand ich bei ihrem Rachefeldzug auf ihrer Seite. Sie ist mutig, entschlossen und gnadenlos konsequent. Sie erkennt, dass es letztlich immer nur um zwei Dinge geht: Macht und Geld. Nicht nur im Umgang mit den vermeintlich anderen, sondern auch innerhalb enger Gemeinschaften, die von knallharten, mächtigen Männern kontrolliert werden. Und was passiert, wenn diese Männer merken, dass ihre eigenen Regeln sie nicht mehr schützen, habe ich ungemein gerne gelesen.
Sekunden der Gnade, der Roman von Dennis Lehane, jetzt im Diogenes Verlag erschienen auf Deutsch mit 440 Seiten für 26 Euro, übersetzt von Malte Krutsch. Neu auf Platz 4 unserer Krimi-Bestenliste. Komplett finden Sie auf unserer Website und wenn Sie dazu und auch noch andere Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de.
Straßenkritik.
Ich bin die Laura Augustin, ich lebe in München, arbeite in München, wohne im Westend. Ich bin gerne im Bavaria-Park, so gerne in der Mittagspause und sonne mich mal oder lese auch hier gerne. Und ein Buch, das ich eigentlich wirklich wahnsinnig toll fand, ist Das achte Leben von Nino Haratischvili. Es ist ein wirklich großartiges Epos. Es geht über mehrere Generationen, spielt in Georgien. Es geht um mehrere Frauen, ihre Schicksale. Man kann gar nicht mehr aufhören zu lesen. Viel von der Kultur bekommt man mit, viel von der Geschichte Georgiens. Und das würde ich tatsächlich sogar sofort gerne wieder lesen. Obwohl es so ein Schinken ist, man kann gar nicht mehr aufhören. Man möchte am liebsten es gar nicht mehr weglegen. Total fesselnd, tolle Geschichte.
Aus München kamen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und den schönen Schluss spendiert uns Laura Augustin mit ihrem Tipp Das achte Leben für Brilka. Den ja wirklich wunderbaren, monumentalen Roman von Nino Haratischvili. In der Frankfurter Verlagsanstalt ist das Buch erschienen, fast 1300 Seiten lang im Taschenbuch für 19,99 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da betrachten wir heute ein Bestiarium des Anthropozäns, also unseres von Menschen geprägten Erdzeitalters. Ein Buch, das der Sozialanthropologe Nicolas Nova zusammen mit einem Künstlerkollektiv entwickelt und gestaltet hat. Und für uns hat es der Kritiker Volkert Wildermuth gelesen. Er ist im Studio. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ein Bestiarium ist ja eine Buchform aus dem Mittelalter. Was ist das jetzt für ein Bestiarium?
Ja, das hatte im Mittelalter auch eine ganz festgelegte Form. Da war also ein Bild von irgendeinem Wesen und dann gab es einen Namen, eine Beschreibung und vor allem auch eine moralische Einordnung. Da werden gleichberechtigt Dachse und Drachen verhandelt. Die galten wohl als ähnlich real und das sollte einerseits die Leute faszinieren und andererseits sollte es eben auch das Fremde irgendwie aneignen in das christliche Weltbild. Und was jetzt Nicolas Nova und Disinnovation Org, also dieses Künstlerkollektiv wollen, die haben diesen Begriff sozusagen umgenutzt. Die wollen genau das Gegenteil mit ihrem Bestiarium des Anthropozäns erreichen. Anthropozän, das ist ja eigentlich unglaublich. Also wirklich, wir leben in einem Erdzeitalter, das von unserer Art, von unserer Spezies geprägt ist. Aber das wird schon so oft genutzt, dieser Begriff, das ist schon fast Alltag. Und wir alle, die auf dem Planeten leben, sind ja schon ins Anthropozän reingeboren worden. Also man nimmt das im Grunde gar nicht wahr. Und durch diese Idee dieses Bestiariums, da wollen sie hybride Wesen einer dunklen Ökologie, wie sie das nennen, vorstellen und eben dieses Unbehagen wirklich spürbar machen.
Es werden also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Tiere und Dinge gezeigt, die der Mensch verändert hat. Welche sind das genau?
Genau, also das Buch ist eingeteilt in 4 Naturreiche. Die Tiere, die Pflanzen, die Sonstigen und die Mineralien. Und das Ganze wird eröffnet mit einem Bild von einer Snackbox voller Hühnerschenkel. Eigentlich unauffällig, aber dann liest man eben im Text, die Masse von uns Menschen und all unserer Nutztiere, das sind im heute 97% der Gesamtmasse aller überhaupt lebenden Landwirbeltiere. Also wir prägen wirklich ganz dramatisch diesen Planeten. Und wenn künftige Archäologen graben, dann werden sie unsere Zivilisation an den Hühnerknochen erkennen. Also da wird Fastfood wirklich unheimlich. Da gibt es andere Beispiele, Rattenbomben zum Beispiel oder radioaktive Pilze. Andere Sachen sind vielleicht gewöhnlicher. Also wenn man an Kunstschnee denkt oder auch an Genveränderungen, veränderte Labortiere. Es gibt Kurioses, also das Pigeon Block, das ist eine Taube, die hat einen Sensor auf den Rücken geschnallt, der ans Internet angebunden ist. Ein Mashup aus Taube, Luftverschmutzung und Google Maps wird das beschrieben. Es gibt aber auch schöne Sachen, also darf man ja nicht vergessen, Fordit zum Beispiel. Das ist ein Mineral, das ist in den Fordwerken entstanden, aus den dicken Schichten von bunten Lacken, die da übereinander abgelagert worden sind. Das nimmt man jetzt sogar für Schmuck oder das Tamagotchi, dieses digitale Wesen, was man füttern muss. Das nennen die Autoren den ersten Computer, der geliebt werden wollte. Also wirklich, die ganze Welt ist verändert. Bergkuppen werden abgesägt. Darüber erheben sich nie gesehene Wolkenformen. Flammagenitus hat das die Weltorganisation für Meteorologie genannt, also Wolken, die über Großbränden entstehen.
Und die Texte, was erfährt man da?
Also da muss man sagen, da trauen die Autoren der eigenen Idee nicht wirklich. Also das Bestiarium lebt ja von der Konkretheit seiner Beispiele. Aber am Ende, dann sind dann nochmal 10 langwierige Betrachtungen angehängt und die sind theoretisch wirklich abgehoben formuliert. Da choreografieren naturalistische Täuschungen und bieten dabei eine palliative Ästhetik der Rehabilitation. Oder man muss sich von Biochemo- oder pornoindustriellen Komplexen emanzipieren. Oder da markiert die Reproduzierbarkeit der Singularität den Beginn einer Naturalisierung des Monsters. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Da wird dieser niedrigschwellige Ansatz des Bestiariums im Grunde vor den Kopf gestoßen. Wer da nicht in diesen elitären Diskurs da reingehört, der steigt ab. Das ist wirklich schade am Ende.
Es klingt so spannend wie interessant dennoch, Herr Wildermuth, aber auch so beängstigend. Also ein Bilderbuch für schöne Stunden ist es definitiv nicht. Ne?
Nee, also es gibt definitiv diesen Grundton der Beunruhigung, aber es geht ja auch um Faszination und das schaffen die wirklich gut. Und auch die ganze Gestaltung des Buchs, also das ist in der Reihe Naturkunden erschienen, schon optisch auffällig. Diese mittelalterlichen Bestiaren, die waren ja handgeschrieben mit Illustrationen, Blattgold, alles ganz edel. Und dieses Bestiarium des Anthropozäns, das ist auf schwarzem Papier mit silberner Farbe gedruckt. Also das wirkt schon einerseits edel, andererseits verstörend, ist auch nicht so einfach zu lesen. Und was das Ziel ist dieses Autorenkollektivs und Nicolas Nova, ist ja nicht die Vermittlung des Wissens. Sie wollen, wie sie schreiben, Dinge bemerkenswert machen. Und das funktioniert wirklich gut. Man kriegt so ein bisschen dieses Unbehagen im Anthropozän. Und am Ende, im letzten Aufsatz, zieht der Informatiker Geoffrey Bowker dann doch eine leicht verständliche Konsequenz. Anstatt zu versuchen, die Dinge so zu belassen, wie sie sind, sollten wir in die Zukunft blicken, in der wir die Möglichkeit eines beständigen Wandels schaffen. Also nicht zurück zur Natur, sondern das Anthropozän annehmen, aber eben auch gestalten.
Danke Ihnen, Volkert Wildermuth, über ein Bestiarium des Anthropozäns, über Hybride, Mineralien, Tiere, Pflanzen, Pilze, so der ganze Titel. Der Band von Nicolas Nova und dem Künstlerkollektiv Disinnovation.org ist jetzt auf Deutsch im Matthes und Salz Verlag erschienen, übersetzt aus dem Englischen von Dieter Fuchs. 254 Seiten, kosten 28 Euro und mehr dazu wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de. Es ist leider immer noch so, dass Literatur aus Afrika unter unserem Radar läuft. Obwohl die Aufmerksamkeit in den letzten Jahren für die Vielfalt afrikanischer Stimmen gewachsen ist, aber bis diese dann in Deutschland in Übersetzungen zu hören sind, sind sie in ihrer Heimat meistens schon berühmte Persönlichkeiten. Etwa die Autorin Itza Luhumio. Sie war jüngst auf dem Internationalen Literaturfestival in Berlin und dort hat unsere Kollegin Elisa Göppert sie getroffen.
Oh, like introduce myself? That's the, yeah.
Oh, ach so, mich vorstellen. Ah ja, ich weiß nie, was ich sagen soll. Mein Name ist Itza Luhumio. Ich bin Autorin, ich bin Juristin aus Kenia. Ja, das war's. Das ist alles. Das ist alles, was ich bin.
That's all I am.
Ein Septembertag in Berlin. Itza Luhumio wird von der Pressesprecherin des Literaturfestivals erwartet. Ihre Armbänder klimpern, während die 30-jährige Kenianerin spricht. Sie habe eine leise Stimme, sagt sie. Leise, aber präsent. Geboren und aufgewachsen ist die studierte Juristin in Mombasa, der wichtigsten Hafenstadt Ostafrikas.
I don't think there's a story that I have written that has not been.
Ich glaube nicht, dass es eine Geschichte gibt, die ich geschrieben habe, die nicht an der Küste angesiedelt ist oder deren Figuren nicht von dort stammen oder in der es nicht um Erfahrungen, Dinge, Fragen und Themen geht, die mit der kenianischen oder ostafrikanischen Küste zu tun haben. Daraus schöpfe ich meine Inspiration für das Schreiben. Ich bin einfach sehr fasziniert. Ich liebe meine Heimat sehr und ich glaube, bis auf Weiteres ist es einfach das, worum sich meine Geschichten drehen werden. Und es wird der Ort sein, zu dem ich spreche, aber auch von wo aus ich spreche.
I'm speaking to, but also speaking from.
An der ostafrikanischen Küste ist ihr Schreiben also zu Hause. Und das stößt auf Interesse. Zu Itza Luhumios Lesung in Berlin sind etwa 100 BesucherInnen gekommen, obwohl ihre Kurzgeschichten noch gar nicht ins Deutsche übersetzt wurden.
And you are a rising star in African literature, and that is a fact.
An diesem Abend liest die Kenianerin aus Five Years Next Sunday. Für die Kurzgeschichte erhielt sie 2021 den Short Story Day Africa Prize und 2022 noch den Kane Prize for African Writing. Zwei renommierte Preise, die die Vielfalt afrikanischer Stimmen auszeichnen und einem breiten Publikum bekannt machen wollen.
My locks are just shy of 5 years.
Meine Locks sind fast 5 Jahre alt. Sie fließen wie Wasser. Sie sind fluffig und schwarz. Sie sind dunkel. Ich verbiete es allen, sie zu berühren. Ich benutze einen schwarzen Schal, um sie zu bedecken. Und wie sie sich winden. Und wie schwer sie sind. Und mich mit den Erwartungen meines Viertels niederdrücken. Wir sind im 4. Jahr ohne Regen. Ein Sack Mais ist Gold. Wasser ist heilig. Das ist eine Lektion, die wir gelernt haben. Es gibt Durst. Und dann gibt es Durst.
Vielschichtig und komplex erzählt die 30-Jährige in dieser Kurzgeschichte von Pili, einer jungen Frau mit geheimnisvollen Haaren. Seit vielen Jahren herrscht Dürre in Pilis Region. Dabei könnte die junge Frau helfen, denn nach und nach wird klar, wenn Pili ihre Haare schneidet, regnet es. Eine Gabe, die sie von ihrer Tante geerbt hat, und eine Gabe, die Pili sozial und gesellschaftlich isoliert. Auch ihre Familie meidet sie aus Angst vor ihren übernatürlichen Fähigkeiten. Das Blatt wendet sich, als ein weißer, vermögender Mann Pili begehrt. Oder besser gesagt, ihre Haare.
Usually for me it's relationships.
Es sind zwischenmenschliche Beziehungen, die mich wirklich interessieren. Ich bin sehr, sehr fasziniert von Macht und den Machtungleichheiten zwischen Menschen. Also ich untersuche einfach gern, wie Macht funktioniert.
Geschlechterrollen, Klasse, Sexualität, Rassismus, die Klimakrise, all das verhandelt Itza Luhumio in ihrer Kurzgeschichte.
Aber beim Schreiben ist es, zumindest für mich, leichter, einfach der Geschichte zu folgen. Und dann erzählt sich die Geschichte irgendwie von selbst oder die Themen drängen sich von selbst auf und ich folge dem einfach.
Starke Charaktere zu erschaffen und einen Plot zu haben, eine feste Handlung, das ist dir trotzdem wichtig.
Ich mag Handlung. Ich fühle mich manchmal so schlecht, wenn ich das sage, weil, du weißt schon, Bücher ohne Plot sind en vogue. Aber ich mag Plot sehr, sehr gerne. Ich mag A, was dann zu B führt, zu C. Ich mag Kausalität.
Im echten Leben ist die Kenianerin vielseitig aufgestellt. Nach dem Jurastudium in Nairobi hat Itza Luhumio einen Master in vergleichender Literaturwissenschaft in London gemacht. In den USA studiert sie derzeit kreatives Schreiben. Sie hat neben ihren Kurzgeschichten auch Drehbücher und Werbetexte geschrieben, für NGOs gearbeitet. Und sie baut eine Initiative auf, die Mädchen und jungen Frauen an der kenianischen Küste Zugang und Liebe zur Literatur vermitteln will. Gerade arbeitet Itza Luhumio an ihrem ersten Roman.
Mir wird so schnell langweilig. Ich meine, wir essen und schlafen und wir quatschen. Wir lieben die Menschen, die uns sehr nahe stehen. Aber nach all diesen Dingen, was bleibt da noch übrig?
Es sind große Fragen, die Itza Luhumio aufwirft. Das passt. Sie ist eine engagierte, eine politische Autorin.
Sich intellektuell zu beschäftigen, durch Lesen, durch Schreiben, durch das Verfolgen von Ideen. Und ich mag sie in allen möglichen Varianten, in der Mode, der Musik. Ich bin einfach begeistert von Ideen, weil, ja, ich versuche einfach auf eine interessante Weise durch diese Welt zu gehen, auf eine engagierte Weise.
Itza Luhumio. Aus Kenia. Und wer jetzt Lust bekommen hat, sie zu lesen, jene mehrfach ausgezeichnete Kurzgeschichte 5 Years Next Sunday ist im Internet auf Englisch zu finden und hoffentlich bald auf Deutsch übersetzt in einem ersten Buch. Und wir machen jetzt noch einen literarischen Abstecher nach Neukölln, dem ja inzwischen landläufig bekannten Berliner Problembezirk, und zwar zu einer Parallelgesellschaft. Mit diesem ja doch politisch aufgeladenen Begriff hat sich ein Literaturkollektiv eine eigene Lesebühne benannt. Einmal im Monat wird also zu einer Parallelgesellschaft eingeladen in einer Kiezkneipe. Lara Silmann war für uns dabei.
Mitten im Herzen von Berlin-Neukölln, dem historischen Kern Rixdorf, liegt die Kneipe Alter Roter Löwe Rhein. Ein beliebter Treffpunkt in der Nachbarschaft. Gemütlich wie schummerig ist es hier. Im Eingangsbereich steht ein dunkler hölzerner Tresen. Durch eine Schiebetür gelangt man in den großzügigen Kneipenraum, der an einen kleinen Tanzsaal erinnert. Hier treffe ich Temje Tesfu von der Lesebühne Parallelgesellschaft beim Stühlerücken und Tische schieben. In gut einer Stunde geht es los. Temje Tesfu ist Autorin und Gründungsmitglied der Lesebühne, die es seit 2017 gibt.
Wir haben uns gegründet, weil, also vielleicht muss man dazu sagen, wir sind alle KünstlerInnen of Color, was wir in keinem Pressetext jemals erwähnen. Dafür haben wir uns dann Parallelgesellschaft genannt stattdessen. Und wir haben uns gegründet, weil wir nicht mehr die Quote sein wollten auf den Bühnen, auf denen wir aufgetreten sind. Der Großteil von uns kommt aus dem Slam-Kontext. Und damals war das halt schon so eine reine weiße Cis-Mann-Veranstaltung.
Seit Beginn ist die Reihe in Neukölln zu Hause, auch wenn die Orte und Kneipen in den letzten 6 Jahren sich geändert haben.
Damals haben wir uns für Neukölln entschieden, einmal, weil hier noch keine Lesebühne existierte zu der Zeit und wir anderen nicht das Wasser abgraben wollten und wir auch Parallelgesellschaft heißen und das ja so ein rechter Kampfbegriff ist, der auch gerade im Zusammenhang mit Neukölln gerne fällt. Es ist also einmal wegen der symbolischen Bedeutung, aber es ist schon auch der Ort, wo wir unser Publikum vermuten.
Monatlich findet eine Ausgabe statt, die immer unter einem anderen Motto steht, die gesellschaftspolitische Diskurse wie Auseinandersetzungen und Themen, die die Gruppe umtreiben, verhandelt. Das ist für Kollektivmitglied Mitya Mahmoud wichtig.
Wir haben eine lange Liste an Wunsch- bzw. Drangthemen. Ich habe das Gefühl, dass ich zumindest als eine veranstaltende und auftretende Person durchaus unter einer Dringlichkeit schreibe und auch auftrete. Das heißt, klar wäre es nett, wenn man einfach die ganze Zeit über Pommes und Party seine Abende veranstalten könnte. Aber der Fokus hier liegt schon auch auf sozialen Themen, sozialen Fragen und privaten wie politischen und den Schnittstellen.
Die Veranstaltungen selbst tragen lockere Titel wie All You Need Is Sleep, die Lust und neugierig machen.
Also wenn ich mir so die bisherigen Abende anschaue, hatten wir zum einen das Thema Schlaf, Care, also das Motto war All You Need Is Sleep, wo es eben um Reproduktionsarbeit geht und Produktionsarbeit, Lohnarbeit. Wir hatten in einem Land nach unserer Zeit, das so ein bisschen mit dem Thema im Anthropozän leben, in den multiplen Krisenzeiten, in denen wir uns befinden.
Auch zum Kollektiv gehören die AutorInnen Thiele Tan-Ho, Zoe Magdalena, Jacinta Nandi, Tanasgol Sabok, Ralf Tarayil und Ken Yamamoto. In unterschiedlicher Besetzung treten sie auf, lesen und performen ihre Texte. Dazu gibt es GastautorInnen, Musikacts und manchmal auch einen zusätzlichen Gesprächsgast. Und das kommt vor allem beim jüngeren Publikum an. Auch an diesem Abend bleibt kaum ein Stuhl leer. Manche von ihnen kommen regelmäßig, für andere ist es eine Premiere wie für Ellie.
Ich gehe unglaublich gern zu Poetry Slams generell und kenne es bei anderen Slams, dass sie unglaublich weiß und nicht divers sind. So, und die sind auch wundervoll und schön, aber ich möchte meinen Horizont erweitern.
An diesem Abend ist das Motto Elternabend. In den Texten setzen sich die AutorInnen mit ihrer eigenen Kindheit auseinander. Von ihrer Geburt bis hin zu ausgrenzenden Schulerfahrungen und sexualisierter Gewalt. Aber auch, wie im Wedding nicht nur Bioprodukte an Kinder verteilt werden, oder von Vätern, die sich beim Elternabend beschweren, wenn das Kinder-Yoga mal ausfällt. Eine Episode, die die Autorin Jacinta Nandi erzählt.
Und 2 Wochen war die Kita zu und 2 Wochen war die Kita auf, aber ohne Kinder-Yoga.
Die Stimmung ist entspannt, geradezu vertraut und gelöst. In den gut 2 Stunden wird genau zugehört, zwischendurch immer mal wieder geklatscht oder geschnipst und vor allem gelacht, wenn es lustig ist. Großer Fan des eigenen Publikums ist Jacinta Nandi.
Unser Publikum ist das schönste Publikum überhaupt. Und das letzte Mal, dass ich angekommen bin, ich habe gedacht, oh, ich bin falsch, hier ist eine Modeshow, weil unser Publikum so hübsch gewesen ist.
Die Neuköllner Lesebühne, Parallelgesellschaft. Einmal im Monat. Die nächste Lesung ist pünktlich zur Buchmesse am 18. Oktober.